Einfach der Hammer. Eigentlich wird in dieser Lobpreiszeit schon das gepredigt, was jetzt nochmal kommt. Also das ist die Vertiefung jetzt. Genau, es ist einfach schön, hier zu sein. Und ich möchte am Anfang beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass wir hier sind und dir begegnen dürfen. Ich danke dir, dass du uns liebst und ich bete für diese Predigt und für die Zeit danach, dass du an unserem Herzen arbeitest, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist, und dass du ja wirklich Wahrheit in uns hineinpflanzt. Und ich bete, dass du jetzt durch mich hindurch sprichst. Ich bete, dass meine Art, wie ich bin, niemanden davon abhält, dein Wort zu hören. Und ich bete, dass du heute ganz persönlich sprichst und dass wir bereit sind, unsere Ohren, ja, unsere Herzen zu öffnen, Gott. Und wir öffnen jetzt ganz aktiv unsere Herzen und hören auf das, was du uns sagen möchtest. Amen. Genau, letzte Woche hat Jesse gepredigt über das Thema Ewigkeitsperspektive. Und es ging um den Vers der Jahreslosung für dieses Jahr. Vielleicht kriege ich es noch zusammen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und sie hat darin gepredigt, dass wir als Christen eine Perspektive haben, die über dieses Leben hinausgeht, nämlich eine Perspektive in die Ewigkeit. Das ist ziemlich lang. Und zwar eine Ewigkeit voller Freude, voller Erfülltsein in Gottes Gegenwart, absolut frei von Schmerz, Neid, Hass und allem, was uns so lästig ist auf dieser Welt. Eine Perspektive, die es uns ermöglicht, in diesem Leben auf Dinge zu verzichten und durch Dinge hindurchzugehen, ohne Schaden davon zu nehmen. Und davon hat Jesse gepredigt. Und das ist eine Perspektive, die wir haben als seine Kinder. Das ist eine Perspektive, die jeder Christ im Leben hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist jetzt gerade so am Überlegen, naja gut, bisher habe ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass ich ein Leben nach dem Tod habe und vielleicht, also ich weiß es auch gar nicht so recht, und was ist überhaupt ein Christ und ist es nicht, dass man ja einfach gute Dinge tut und nett ist und versucht einfach ein moralisch akzeptiertes Leben zu führen, dass man sich als Baby taufen hat lassen oder was auch immer für Gedanken dir kommen können. Und moralisch gutes Leben zu führen und sich taufen lassen und all diese Dinge, die man sieht, die können Teil eines Christenlebens sein und sind hoffentlich auch Teil eines Christenlebens. Aber das sind alles Dinge, die uns nicht zu einem Christen machen. Im Wort Gottes in der Bibel lesen wir und sehen wir, dass derjenige, der glaubt und mit dem Mund bekennt, mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, der wird gerettet werden. In der Bibel sehen wir, dass jeder Mensch vor Gott schuldig geworden ist und dass keiner von sich aus mehr vor Gott treten kann, weil wir diese Schuld an uns haben. Weil die Sünde birgt den Tod und Tod trennt uns von Gott. Und deshalb musste Jesus kommen. Und deshalb musste Jesus unsere Schuld auf sich nehmen und diese Schuld am Kreuz tragen, das hat er getan, damit wir, wenn wir an ihn glauben und uns ganz auf das verlassen, was er am Kreuz getan hat, einmal entscheiden wir uns dazu und dann jeden Tag wieder neu, dass wir dadurch gerettet werden. Das heißt, du bist ein Christ und darfst dich zu den Christen zählen, wenn du allein auf das vertraust, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und wenn du jetzt heute Morgen hier drin bist und dir wird bewusst, okay, in der Form habe ich noch nie über das Christsein nachgedacht, dann möchte ich dich einladen, einfach dein Herz aufzumachen und deine Ohren aufzumachen und zu hören, welche Perspektive man hat, wenn man Gottes Kind ist, wenn man Kind des Höchsten hat, dann ist es absolut unglaublich und überwältigend und man kann es sich nicht vorstellen. Deshalb hoffe ich, dass meine Worte heute annähernd an das rankommen, was in meinem Herzen brennt und was ich so bruchstückweise über Gott schon weiß. Mein Thema heute Morgen ist, also wir befinden uns in der Predigtreihe Himmelsschlüssel oder Königreichsschlüssel und es geht um die Prinzipien seines Königreichs und heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem Prinzip Freude. Lass noch eins weiterklicken. Freude. Also heute Morgen soll es um Freude gehen und ich hoffe, dass es uns erfreut. Ich möchte heute Morgen Mitarbeiter an eurer Freude sein. Es ist nicht mehr ganz so früh, wir haben jetzt 11.36 Uhr und ich versuche es in 45 Minuten zu schaffen. Ich bitte euch, habt Gnade mit mir. Also als ich mich vorbereitet habe, da sind mir drei Fragen im Vorfeld erstmal wichtig geworden. Bevor ich jetzt mich mit euch um das Thema Freude drehe, möchte ich erstmal drei Fragen mit euch behandeln, die mir wichtig geworden sind. Die erste Frage war, warum um Himmels Willen hat Gott uns überhaupt geschaffen? Was für ein Motiv und was für einen Grund hatte Gott, einen Mensch zu machen? War er allein? War er einsam? Hatte er irgendwelche Pläne, wofür er uns gebraucht hat? Und deshalb musste er uns schaffen, damit er diese Pläne an ein Ziel bringen kann. Was war seine tiefste Motivation? Warum um Himmels Willen hat er uns geschaffen? Und wir lesen in Epheser 1,11, er hat uns geschaffen nach seinem Plan und Willen. Und als ich diese Frage so ein bisschen umgedreht habe, bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, wir begegnen Gott in der Bibel als ein Gott, der absolut in sich vollkommen ist. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er braucht nichts, damit seine Freude vollkommen wird. Er ist eins, da ist nichts, was ihm fehlt. Er ist absolut zufrieden in sich. Er bedarf nichts, er hat nichts nötig. Er braucht keine Hilfe, nichts dergleichen. Aber was mir aufgefallen ist, ist eben dieser Vers, er hat uns geschaffen nach seinem Plan und Willen. Und der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, Gott wollte uns einfach schaffen. Es war sein Bedürfnis, Menschen zu machen. Nicht sein Bedürfnis im Sinne, dass er etwas bedarf, sondern er hat sich entschieden, ich tue das jetzt. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, wozu hat Gott uns geschaffen? Wenn er uns gemacht hat, sind wir dann einfach nur da, um da zu sein, um zu leben und dann zu sterben und dann ist wieder vorbei oder gibt es ein Ziel? Warum hat er uns gemacht? Und hierzu habe ich ein paar Bibelstellen. In 1. Korinther 10, 31 steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Jesaja 43, bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Epheser 1, 11 und 12, das ist wieder dieser Vers. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am zukünftigen Heil. Das ist diese Ewigkeitsperspektive, von der wir letzte Woche gehört haben. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind, wir sollen ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Das ist das Ziel, das höchste Ziel, das wir haben. Wir sollen Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Und das Wort, das hier steht in der Bibel für Lobpreis, ist das griechische Wort epainos oder wie auch immer es betont wird. Und das heißt so viel wie Lob, Beifall und Anerkennung. Das heißt, unser Leben, Gott hat uns gemacht, weil er es wollte, mit dem Ziel, dass wir ihm Lobpreis, Anerkennung und Beifall geben. Das ist unsere Lebensaufgabe. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, kam mir, würde ich jetzt jemanden kennenlernen, der sich irgendwie eine Schar von Menschen um sich hortet, mit dem Ziel, dass er auf ein Podest gestellt wird und groß gemacht wird und sagt, lobt mich, dafür habe ich euch berufen. Das wäre irgendwie ziemlich schräg. Ich habe die Worte arrogant, selbstsüchtig, überheblich, anmaßend, großspurig gefunden. Und die Sache ist die, wenn ich als Mensch das tue, wenn ich mich auf ein Podest stelle und sage, lobt mich, ehrt mich, schaut, wie gut ich bin, dann ist es tatsächlich arrogant, großspurig, anmaßend und überheblich, weil nichts in mir irgendwie ein Recht darauf hat, das in Anspruch zu nehmen. Ich bin keineswegs würdig, so eine Ehre in Anspruch zu nehmen. Der Unterschied ist, dass ich ein Mensch bin und Gott ist Gott. Und wir haben es die ganze Zeit im Lobpreis eben gesungen. Er ist würdig, er ist heilig, wir knien vor seinem Thron. Ihn anzubeten ist das Höchste. We have come to bring you glory. Das ist, wir singen das schon alles. Wir müssen es uns manchmal nur bewusster machen. Also Gott ist nicht anmaßend oder überheblich, wenn er sagt, ehrt mich, verehrt mich, macht mich groß, sondern Gott ist Gott. Wenn wir das mit jemand anderem machen, dann ist es absolute Sünde. Wenn wir es mit Gott machen, ist es unsere Bestimmung. Wenn wir Gott nicht ehren, dann ist es Sünde. Er ist derjenige, der das Universum gemacht hat und alles, er steht über allem. Und er ist absolut würdig, diese Ehre zu erhalten von jedem Einzelnen von uns. Die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, war, okay, wenn ich jetzt dazu gemacht bin, Gott zu ehren und ihn anzubeten, ihm Lob und Beifall zu bringen, wie kann ich das denn tun? Wie erreiche ich dieses Ziel? Also irgendwie muss es ja funktionieren. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mein Lieblingszitat heute noch mit einbauen durfte in die Predigt. Und es passt, finde ich, sehr gut. Und es ist was, worüber ich schon viel nachgedacht habe. Und es ist von John Piper. Und er sagt, warum gibt es so viele Erheiterungen bei dem Klang dieses Namens? Okay, also es ist von John Piper. Er löst einfach Freude aus, scheinbar. Und er sagt, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Was so viel ganz grob übersetzt heißt wie, Gott ist am allermeisten in uns verherrlicht, wenn wir unsere größte Erfüllung und Zufriedenheit in ihm finden. Dann, wenn wir unsere größte Freude und Zufriedenheit in Gott gefunden haben, in dem Moment, wo wir absolut zu ihm hin sind und nicht mehr auf unseren Plätzen bleiben können und ihn einfach nur noch loben wollen und wissen, er ist so gut, ich habe nichts Besseres. In dem Moment ist er am allermeisten verherrlicht. Das heißt, wir können am besten unsere Bestimmung leben, wenn wir am glücklichsten und am zufriedensten in Gott sind. Ein anderes Zitat, das mir über den Weg gelaufen ist in den letzten Wochen, ist jetzt auch auf Deutsch. Das Wesen des Lobes liegt in der vollendeten Freude an dem, was wir bewundern. Also das Wesen des Lobes, das sollen wir ja tun, wir sollen Gott loben, liegt in der vollendeten Freude an dem, was wir bewundern. Ich habe ein paar Beispiele. Nehmt euch einen Mann, der eine Frau liebt. Und er ist so verliebt in sie, er freut sich so an ihr. Und diese Freude, die er hat, die bringt ihn dazu, dass er einfach über sie reden muss. Er muss sie loben, er muss loben, wie gut sie aussieht. Er muss loben, wie gut sie kocht. Er muss loben, einfach alles. Also er ist so überwältigt von ihr, er muss sie einfach loben. Oder nehmt euch jemanden, der in Bücher vernarrt ist. Und er liest ein Buch. Und es bringt ihn so in eine Freude, in eine Verzückung hinein. Er hat dieses Buch gelesen und es ist einfach überwältigend. Der wird sich nicht in eine Ecke setzen und drüber schweigen in tiefstem Lob, dass das Buch so gut ist, sondern er wird rausgehen und sagen, du musst dieses Buch lesen. Ich habe noch nichts Besseres auf den Tisch bekommen. Es wird dein Leben verändern. Genauso geht es vielleicht mit Musikern. Stell dir vor, du bist ein Musiker und du liebst dein Instrument, deine Gitarre. Und du hast dir eine neue Gitarre gekauft. Die beste. Manche mögen eine Taylor. Andere haben andere Vorzüge. Du hast diese Gitarre gekauft. Und du kannst einfach nicht aufhören, von ihr zu schwärmen. Versteht ihr, was ich meine? Das Wesen des Lobes liegt in der vollendeten Freude an dem, was wir bewundern. Das heißt, wir geben Gott maximale Ehre, was unser Lebensziel ist, indem wir uns maximal an ihm erfreuen. Und das ist nicht nur was, das zufällig passieren soll, so, ja, wenn du Gott begegnest, wenn du seine Gebote befolgst, dann resultiert daraus Freude, das ist gut, sondern das ist was, wozu uns die Bibel ganz aktiv auffordert. Die Bibel gibt uns das Gebot, freu dich. Die Bibel gibt uns die Pflicht, freu dich. Gott sagt und fordert uns auf, freue dich an mir. Ich will ein paar Bibelstellen einfach vorlesen. Ich habe heute viele Bibelstellen. In 5. Mose steht: Dafür, dass du dem Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Er sagt nicht, weil du mir nicht gedient hast, werde ich das alles über dich bringen, sondern er sagt, weil du mir, deinem Gott, nicht mit Freude gedient hast und mit fröhlichem Herzen, deshalb bekommst du diese Konsequenzen zu spüren. Ich möchte auch positive Beispiele nehmen, einfach, ich möchte euch nicht erschrecken. Ich möchte einfach klar machen, Gott fordert uns zur Freude auf und das tut er in ganz vielen Stellen. Er sagt in Psalm 97, freut euch ihr Gerechten im Herrn und preist seinen heiligen Namen. Joel 2, und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Psalm 100, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Psalm 32, freut euch an dem Herrn und jauchzt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Psalm 67, die Nationen sollen sich freuen und zujubeln und dir zujubeln. Psalm 37, freu dich innig am Herrn. Römer 12, seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. 2. Korinther 13, im Übrigen, Brüder, freut euch. Philipper 4,4, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Also das soll einfach mal, es gibt noch ziemlich viele mehr, aber ich wollte es nicht übertreiben. Es soll einfach zeigen, Gott ruft uns auf zu einer Freude. Er freut sich nicht nur, wenn wir uns freuen und sagt, ah, das ist jetzt aber auch toll, sondern er sagt, hey, freu dich in mir. Das ist eine heilige Pflicht, die du hast als Kind Gottes. Und dann habe ich über das Wort Pflicht nachgedacht und mir wurde bewusst, Pflicht ist ja jetzt auch nicht gerade so ermutigend, das ist immer so ein, hat immer so ein bisschen Negativ-Touch, alle Worte, die wir so kennen, Gehorsam, Pflicht, du sollst, du musst, alles irgendwie unangenehm. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, dass wir die Pflicht zur Freude haben, desto mehr habe ich gedacht, wie verrückt ist das eigentlich, die Pflicht zur Freude zu haben. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ungefähr so ähnlich, wie es ist für einen Mann, die Pflicht, über eine geschwindigkeitsunbegrenzte Autobahn mit einem Lamborghini fahren zu müssen. Wenn du diese Pflicht hast, dann, das ist verrückt. Also stell dir mal diese Pflicht vor. Frauen sind irgendwie, glaube ich, nicht so einfach gestrickt wie Männer. Da ist mir es nicht so... Da fiel mir das nicht so leicht, einen Vergleich zu finden, aber nach etwas Nachdenken kam mir dann doch noch ein Vergleich. Und vielleicht ist es für eine Frau die Pflicht zur Freude vergleichbar wie die Pflicht, in einen 5-Tage-Urlaub ins 5-Sterne-Luxus-Bar-and-Beauty-Resort zu müssen. Also die Pflicht zur Freude ist nicht negativ, nur weil da Pflicht davor steht, sondern es ist was absolut Gutes und Unbeschreibliches. Und das Gute ist, bei dieser Pflicht zur Freude ist es, ja wir lachen drüber, ist es ziemlich offensichtlich, dass es keine Qual ist, diese Pflicht. Aber das Gute ist, und was uns nicht so oft bewusst ist, ist, jedes Gebot Gottes hat genau diesen Charakter, wie die Pflicht zur Freude. Jedes Gebot Gottes ist zu unserem Besten und dient uns und sollte eigentlich dieses, ist ja Wahnsinn, wozu wir verpflichtet sind, Gefühl ausrufen. Das nur so am Rande. Genau, wir haben die Pflicht zur Freude. Und man kann Gott ehren und sich an ihm freuen, nicht trennen. Ist eine untrennbare Sache, weil je mehr wir Freude an ihm haben, desto gewaltiger wird unser Lob und unser Beifall an ihn sein. Gott möchte nicht nur einfach Menschen, die ihm dienen, die ihre Pflicht erfüllen im Sinne von ihren Dienst tun, stille Zeit haben, Bibel lesen, sondern er möchte, dass wir Freude daran haben. Es ist, Gott möchte nicht, dass du zu ihm kommst und deine Bibel aufschlägst und denkst, naja, Haken, muss man halt machen. sondern was er möchte ist, dass du dich daran freust und du verunehrst ihn, wenn du dich nicht daran freust. Das heißt nicht, dass wenn du jetzt noch nicht diese Freude in dir hast, dass ich sage, hör auf Bibel zu lesen, hör auf in deinem Dienst, hör auf Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Nein, das sage ich nicht, aber ich sage, wenn du merkst, dir fehlt diese Freude in all den Dingen, die du für Gott tust, dann knie dich hin, tu Buße und bitte Gott, dass er dir diese Freude wieder schenkt und richte deinen Blick auf diese Freude. Und ich möchte euch heute Morgen Mut machen, sucht eure Freude im Herrn. Es ist oft so, dass wir sagen, wir müssen von uns wegschauen, es geht nicht um uns und wir müssen immer auf die anderen schauen. Aber heute Morgen will ich sagen, sucht deine tiefste Zufriedenheit, sucht deine tiefste Freude, leg alles daran, deine Freude zu finden im Herrn, weil du dadurch dein Lebensziel verwirklichen wirst, das ist ihn zu ehren. Und als nächsten Teil möchte ich einfach jemanden anschauen in der Bibel, der uns das sehr gut vorgelebt hat. Und das war David. Er hat viele Psalmen geschrieben und einiges, was ich vorhin an Bibelstellen schon vorgelesen habe, ist auch aus seiner Hand. Und wir möchten uns Psalm 16 nochmal genauer anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Ich habe es auch hier vorne an der PowerPoint und ich lese den Psalm einfach mal vor. Ein Miktam von David. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und als ich diesen Psalm gelesen habe, da sind mir zwei Punkte einfach wichtig geworden. David spricht in diesem Psalm von zwei Arten von Freuden, die wir erleben können in unserem Leben. Einmal eine vergängliche, eine gefälschte Freude und einmal die wahre Freude. Und ich möchte erst über die vergängliche, über die gefälschte Freude reden. Und zwar lesen wir in Vers 4, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Und ich habe so drüber nachgedacht, was bedeutet das jetzt für uns? Wahrscheinlich haben wenige von uns Nachbarn, die in ihrem Garten einen steinernen Altar aufgebaut haben und dort irgendwelchen Götzen opfern. Sieht man, glaube ich, in unserer Kultur recht selten. Aber dennoch gibt es Götzen in unserer Kultur, auch wenn die nicht so offensichtlich sind, wenn keiner sagt, ich diene jetzt dem Götzen so und so. Und was sind Götzen in unserer Kultur? Und Götze ist erstmal alles, was du in deinem Leben an erster Stelle stehen hast. Das, was den obersten Stellenwert in deinem Leben hat, worauf du alles ausrichtest und worauf du zulebst. Entweder ist es Gott oder es ist ein Götze. Du hast also nicht die Wahl, dich da rauszunehmen, denn jeder Mensch hat in seinem Leben, hat die Volksbank sehr trefflich erkannt, etwas, das einen antreibt. Und du hast entweder Gott, der dich antreibt, oder es sind andere Dinge. Und dann nennt man die in biblischem Wortformat Götze. Ein Götze kann zum Beispiel sein dein Geld. Wenn sich alles in deinem Leben darum dreht, dass du Geld verdienst, möglichst viel Geld vielleicht auch noch verdienst, um dir die Dinge leisten zu können, die du dir leisten möchtest, und du dein Leben, deinen Alltag und alles darauf ausrichtest, damit dieses Gut dir erhalten bleibt, dann ist Geld dein Götze. Ein ganz großer Götze in unserer Zeit ist eine Partnerschaft. Es kann eine Partnerschaft sein, wenn du Single bist, dass du dich danach sehnst, oder auch in der Ehe, dass du deinen Partner so vergötterst, dass du ihn über Gott stellst. Kannst du dir vorstellen, wenn du Single bist, ein Leben zu leben, ohne dass du jemals heiraten wirst? Wenn dich diese Frage in tiefste Verzweiflung bringt und du das Gefühl hast, dein Leben ist nicht mehr lebenswert, wenn du keinen Partner bekommst, dann ist diese Beziehung, die du nicht hast, dein Götze geworden. Und dein Leben nur noch lebenswert ist, wenn du diese eine Sache hast und es dir kein Trost ist, dass da einer ist, der dir alles gibt, nämlich Gott, dann ist diese Partnerschaft dein Götze geworden. Und so gibt es einfach viele Dinge, dein Körper, Sport, deine Arbeit. Wenn sich alles darum dreht, dass du auf der Arbeit Erfolg hast und dass du deine Ziele erreichst und dafür Dinge in den Hintergrund treten, die Gottes Pläne in deinem Leben hervorbringen sollen, dann ist das dein Götze. Und wir lesen in dieser Stelle, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Und es kann so sein, dass du eigentlich ganz gut zurecht damit kommst mit deinen Götzen. So nehmen wir mal zum Beispiel, es kann dir eine riesige Freude sein, du hast vor dir ein neues Handy zu kaufen, du suchst dir im Internet zusammen, was am besten für dich passt, und dann bestellst du das und diese Vorfreude, und dann kommt das Paket und du bist total überwältigt, und dann ist dieses Handy da und du hast es 3 Wochen und irgendwann ist die Freude wieder weg. Und das sind diese Dinge, das sind diese Freuden, die uns füllen wollen, aber die keinen Bestand haben in unserem Leben. Ich sage nicht, dass es falsch ist, ein Handy zu kaufen. Aber wenn du dich immer von der einen kurzweiligen Freude zur nächsten rettest, dann wird es dich nicht befriedigen. Es ist nur eine Fälschung, es ist nicht das Original. Die Sache ist die, jeder ist auf der Suche nach Glück und Freude, und die Frage ist, womit gibst du dich zufrieden? Gibst du dich zufrieden mit Dingen, die du hier in deinem Umfeld findest, oder suchst du nach der wahren und nach der wirklichen Freude? Die Dinge, die uns kurzweilig eine Freude machen und so ein Glücksgefühl geben, die sind nie von Bestand. Wenn du dich mit ganzem Herzen auf deine Partnerschaft verlässt, Beziehungen können in die Brüche gehen, wenn du dich mit allem auf dein Geld verlässt, das kann verloren gehen. Wenn du dich mit allem darauf verlässt, dass du einfach nur Güte hast und die immer wieder, irgendwann hast du vielleicht kein Geld mehr, um das zu kaufen. So, das sind alles kurzweilige Dinge, die uns enttäuschen können und die uns zerstören werden über kurz oder lang. Und selbst wenn du es in diesem Leben schaffst, dich von einer Freude zur anderen zu hangeln und nicht diese Enttäuschung in diesem Leben ständig permanent spürst, so gibt es doch für diejenigen, die sich mit ihrem Herzen auf Götzen verlassen und nicht auf Gott verlassen, letztlich nichts Gutes mehr. Weil indem sie sich gegen Gott entscheiden, entscheiden sie sich auch gegen all das Gute, und er ist derjenige, von dem alles Gute kommt, was er bereithält. Und spätestens in dem Leben nach dem Tod wird dieser Vers sehr krasse Realität, nämlich zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Und das hat auch Ewigkeitsauswirkungen. Und deshalb möchte ich Mut machen, heute wirklich nach der wahren Freude zu suchen, sich nicht mit dem zufrieden geben, was kurzlebig und was nicht langanhaltend ist, sondern wirklich nach dem zu suchen, was anhaltend ist, was verlässlich ist und was wirklich zufriedenstellt. Die wahre Freude ist diejenige, die wir haben an Gott selbst. Nicht nur an diesen Dingen, die er gibt, nicht nur an dem, was aus der Beziehung zu ihm herausfließt, sondern eine Freude daran, wie er ist und wer er ist. Wir lesen die Verse 2 und 5, da steht: Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und in Vers 5, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Besitz, mein Becher. Und andere Übersetzungen sagen, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Also David hat es verstanden, dass sein höchstes Gut und dass alles, was er hat und braucht, Gott selbst ist. Für David ist klar, wenn mir alles genommen wird, wenn ich keinen Palast mehr habe, wenn ich keine Kleidung mehr habe, die schön aussieht, wenn ich keine Freunde mehr habe und nichts sonst, dann habe ich trotzdem noch alles, weil Gott mein höchstes Gut ist und ich brauche sonst nichts. Und David hat es verstanden, dass wir außer Gott, wenn wir Gott haben, dass wir dann nichts anderes mehr brauchen, sondern dass wir unsere tiefste Zufriedenheit in ihm finden können. David hat verstanden, dass Gott absolut zuverlässig und treu ist, dass er sich auf ihn verlassen kann, dass ihm nichts mehr genommen werden kann. David hat es verstanden, dass er in Gott selbst einen Wert gefunden hat, der nicht mehr zu nehmen ist. David hat verstanden, dass all die anderen Freuden, die man haben kann, nur eine Kopie von Gott selbst sind. So alles, was wir an Freuden kennen, ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir in der Freude über Gott kennen. Und diese Welt versucht es nachzumachen, diese Welt versucht die Leute, die auf der Suche sind, diese Freude zu finden, abzuziehen und in Kleinigkeiten zu befriedigen. Die Sache ist die, dass diese Kleinigkeiten nie befriedigen können. Gott selbst ist das Original und in ihm können wir unsere endgültige und vollkommene Freude finden. Das Gute ist auch, dass er uns eben geboten hat, uns zu freuen. Und warum ist es gut? Weil Gott nichts gebietet, wozu wir nicht fähig sind. Gott gebietet uns nur Dinge und schenkt uns dann die Ermöglichung durch ihn. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir dazu fähig, in seinem Willen zu leben, aus der Verbindung zu Gott heraus. Und das Gute ist, wir können das in jeder Situation. Nicht nur in der Situation, wo alles leicht scheint, wo wir mit allem versorgt sind, sondern auch in der, wo alles sehr bescheiden aussieht. In Vers 6 steht, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und wenn ich diesen Vers lese, dann denkt man zuerst, naja, sie sind ihm ja gefallen auf liebliches Land, die Messschnüre. Sein Erbteil gefällt ihm ja, ist ja alles, also natürlich kann er sich freuen, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du dann weiter überlegst und die Geschichte Davids kennst, er wurde verfolgt, er wurde verraten, er musste sich verstecken in Höhlen, er hatte einen kleinen Kreis an Vertrauten, die zu ihm standen. Und trotzdem sagt er, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. David war es möglich, dankbar für sein Leben zu sein, weil er die größte Zufriedenheit in Gott gefunden hat. Und manchmal gehen wir auch durch so Zeiten, wo uns Dinge fehlen. Vielleicht hast du dich von einer Partnerschaft verabschiedet, weil du wusstest, ich kann nicht mit Gott und diesem Partner leben. Und was du aber darin erleben darfst, ist, dass Gott dich absolut erfüllt in dieser Zeit, wenn du ihn wirklich als deinen höchsten Wert, dein höchstes Gut in deinem Leben hast. Es wird dich nicht niederschlagen, es wird dir nichts genommen, sondern das, was wichtig ist, das ist dir geblieben, wenn du arbeitslos geworden bist. Das ist hart und ich will es nicht klein machen, aber dir wurde nicht die Existenz weggenommen. Denn Gott ist dein Erbe, denn Gott ist dein Teil und dein Erbe. Du hast schon alles, was du brauchst. Es kann dir nichts genommen werden, was dein Leben nicht lebenswert macht. So, das ist der eine Teil, den ich in diesem Psalm sehe, dass wir eine Freude haben als Christen, die in Gott selbst begründet ist. Und noch dazu, on top, bekommen wir eine Freude an all dem, was er uns auch gibt und womit er uns versorgt. In Vers 3 steht, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Wir dürfen als Christen eine Freude erleben, in Gemeinschaft miteinander zu leben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gern ich in dieser Gemeinde bin, wie ich es liebe, mit der Hausgruppe zusammen zu sein und wie schön es einfach ist, Gemeinschaft mit euch zu verbringen. Ich hatte das lange Zeit nicht, eine Gemeinde, und ich kannte das nicht, aber ich will es nicht missen. Ich bin Gott so dankbar dafür, in dieser Familie sein zu dürfen. Einmal im Haus des Herrn, aber auch darüber hinaus, wenn ihr schon mal irgendwo wart, nicht in Mannheim, ich schätze, manche von euch sind schon mal rausgekommen, und ihr lernt dort neue Christen kennen. Und ihr kennt es. Es ist einfach eine Verbindung da. Es ist eine Freude, die man miteinander teilt. Man kennt sich, obwohl man sich nicht kennt. Es ist einfach so eine Familienbande. Und ja, Gott schenkt uns diese Freude aneinander. In Vers 6 steht nochmal, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Gott versorgt uns mit Dingen. Er ist derjenige, der alles gibt und von dem alles Gute kommt. Und wenn du eine Arbeit hast, wenn du Geld hast, wenn du Freunde hast, dann ist es was, das Gott dir geschenkt hat. Und dieses Wissen, dass alles von Gott kommt, lässt uns zu ihm ausstrecken und Danke sagen. Danke für alles, was du gibst. Das ist was, diesen Segen hast du vielleicht im Moment, das ist nichts, worauf du Anspruch hast, aber in dem Moment, wo du ihn hast, sagst du Dank dafür. Und wenn er nicht mehr da ist, dann hast du immer noch alles, was du brauchst. Und dann die letzten Verse, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Gott schenkt uns Freude in der Bewahrung, die er uns schenkt. Wir haben Bewahrung, er bewahrt uns in diesem Leben und er bewahrt uns über dieses Leben hinaus. Das ist das, worüber Jesse letzte Woche gepredigt hat. Und das erfüllt uns mit Freude. Also wir können uns als Christen freuen an Gott selbst, einfach darüber, dass wir mit ihm in Verbindung stehen, ohne dass er erstmal irgendwas getan oder gemacht hat. Und wir können uns freuen über all das, was er schenkt, über all das, was er gibt. Und ein Schlüssel, diese Freude zu erleben, ist seine Gegenwart. Wenn wir uns aufmachen, und dazu möchte ich euch heute Morgen wirklich aufrufen, unsere Freude in ihm zu suchen, dann landen wir vor seinem Thron, dann landen wir vor seinem Angesicht. Wenn wir uns auf den Weg machen, uns bewusst machen, ich will meine Freude in Gott allein finden, dann werden wir uns vor dem Thron Gottes wiederfinden. In den Versen 1, 8 und 11 steht, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir, David birgt sich bei Gott selbst. Ich habe den Herrn stets vor Augen, sagt er. Er blickt auf ihn und Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. David kennt die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Schlüssel dazu. Wenn wir uns danach ausstrecken, diese Freude in Gott zu erleben, dann werden wir vor seinen Thron kommen. Ich möchte euch heute Morgen einfach auffordern und Mut machen. Prüf dich selbst, wo stehst du? Hast du das so schon verstanden? Lebst du in der Freude zu Gott und in Gott? Tust du deinen Dienst aus einer Freude an Gott? Wie gehst du mit deinem Geld um? Ist es aus der Freude zu Gott? Was ist deine Motivation in deinem Leben? Hast du dieses Ziel, ich möchte mich maximal an ihm erfreuen, damit ich ihm maximal Ehre gebe? Wenn du das siehst, und ich glaube, also ich finde mich ständig wieder an diesem Punkt, dass ich erkenne, Gott, also Freude in dir und dich zu verehren, war gerade nicht wirklich mein höchstes Ziel, dann möchte ich dir Mut machen, bekenne es vor Gott, tu Buße dafür und bitt ihn, dass er dich wieder neu füllt mit dieser Freude und such aktiv nach dieser Freude in ihm. Und als zweites, richte deinen Fokus neu auf Gott aus. Entweder das erste Mal, weil du das noch nie getan hast, so suche seine Gemeinschaft, wenn du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen hast, dann ist heute die Möglichkeit zu sagen, ich möchte in dieser Freude leben und ich möchte nicht abhängig sein von diesen vergänglichen Dingen, ich möchte abhängig von dir sein, weil Gott ist gut und auf ihn können wir uns verlassen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du das heute Morgen möchtest, dann werden gleich auch noch hier drüben Hausgruppenleiter stehen. Vielleicht bist du mit jemandem mitgekommen. Wenn du das tun möchtest, wenn du Gott dein Leben anvertrauen möchtest und mit ihm leben möchtest und diese Freude erleben möchtest, dann sprich mit jemandem und wir können gemeinsam beten. Als zweites möchte ich euch auffordern, die ihr Gott schon kennt und in eurem Leben habt, richtet euren Fokus neu auf Gott aus, indem ihr zum Beispiel Lobpreis macht, singt ihm Lieder, die gefüllt sind von seiner Wahrheit, sucht Gemeinschaft mit anderen Christen und erzählt euch gegenseitig von dem, was Gott in eurem Leben schon getan hat. Es wird euch in eine Dankbarkeit bringen und es wird euch wieder den Fokus auf Gott lenken. Das Lobpreisteam darf gerne nochmal nach vorne kommen. Ich bete noch zum Abschluss. Und wenn du das tun möchtest, wenn du eben Gebet brauchst, dann geh einfach an den Rand zu den Hausgruppenleitern. Gott, ich danke dir, dass wir in dir unser größtes Ziel gefunden haben und dass, weil wir dich kennen und du Herr in unserem Leben bist, uns nichts mehr genommen werden kann. Ich danke dir, dass wir das, was uns hier geschieht, wenn es schwierig ist manchmal auch, dass es uns nicht den Boden unter den Füßen wegreißt, sondern dass wir immer noch Halt und eine feste Burg in dir haben, dass wir nicht erschüttert werden können und zu Fall kommen können, weil du unser höchstes Gut bist und es kann uns niemand nehmen. Und ich bitte dich, hilf du uns wirklich den Fokus darauf auszurichten, unsere Freude in dir zu finden und lass das unser ganzes Leben beeinflussen und ja, bring du uns an das Ziel, dich zu ehren und groß zu machen. Amen.